Hier ist Radio DARC, die Stimme des Deutschen Amateurradioclubs e.V. Sie hören unsere wöchentlichen Sendungen über Kurzwelle, auf UKW, auf DAB+, sowie per Webstream und als Podcast. Auf Kurzwelle empfangen Sie uns immer sonntags um 11 Uhr Lokalzeit auf 9670 kHz aus Wooferton, England, sowie auf 6070 kHz. Wiederholungen gibt es täglich um 20 Uhr Lokalzeit auf 3955 kHz. Wir wünschen unseren Hörerinnen und Hörern in ganz Europa und dem Nahen Osten gute Unterhaltung mit Meldungen und Berichten aus der Welt der Funktechnik sowie störungsfreien Empfang mit S9++. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, wir begrüßen Sie recht herzlich zu Ausgabe Nummer 576 von Radio DARC. Hier bei uns dreht es sich vorwiegend um die spannende Welt der Technik und der Wissenschaft. Ich bin Cody Farron und werde Sie durch die kommende Sendestunde führen. Wir leben heute in einer Zeit, in der man mit künstlicher Intelligenz Bilder, Lieder und auch Videos täuschend ähnlich fälschen kann. Niemand kann mir sagen, ob das, was produziert wird, auch authentisch und echt ist. Nicht ganz, denn Wissenschaftler haben nun eine Technologie entwickelt, mit der man das herausfinden kann, die sogenannte 50-Hertz-Forensik. Und die stellen wir Ihnen heute mal genauer vor. Neugierig geworden, wie man gefälschte Videos entlarven kann? Dann bleiben Sie dran. Ganz und gar nicht gefälscht, sondern ehrlich und echt ist die Musik aus den 70er Jahren. Hier ist die britische Glamrock-Band Slade. Mit My Oh My.
I believe in woman, my oh my. I believe in loving, my oh my. Don't a woman need a man? Try and catch one if you can. I believe in woman, my oh my. Someone
aus dem DARC. Wissen, was los ist im Verein.
Heute mit diesen Themen. Bundesnetzagentur meldet wieder viele Mängel an Elektrogeräten. Open Hamclock als Nachfolger für Hamclock vorgestellt. Motto der US-Amateurfunkmesse Hamvention steht fest. Und Amateurfunk-YouTuber Michael Delta Delta 0 Uniform Lima veröffentlicht neues Video zu Radio DARC. Am Mikrofon Conny Farren. Im Jahr 2025 stellte die Marktüberwachung der Bundesnetzagentur wieder erhebliche Mängel an elektronischen Geräten aller Art fest. Betroffen war eine rekordverdächtige Anzahl von insgesamt 7,7 Millionen Geräten. Die Regulierungsbehörde fand bei ihren Stichproben formale und grundlegende Mängel. Formale Mängel waren beispielsweise fehlende CE-Kennzeichnungen oder fehlende Angaben zum verantwortlichen Unternehmen. Grundlegende Mängel waren zum Beispiel die Überschreitung von Störgrenzwerten. Diese Überschreitungen können Funkstörungen oder elektromagnetische Störungen bei anderen elektrischen Geräten verursachen. Die Bundesnetzagentur prüft Geräte im Online- und im stationären Handel und arbeitet mit dem Zoll zusammen. Die Marktüberwachung ist für Kontrollen von Geräten zuständig, die unter die EU-Funkanlagenrichtlinie sowie unter die Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit fallen. Die Online-Marktüberwachung der Bundesnetzagentur hat im vergangenen Jahr insgesamt 1266 auffällige Angebote gefunden. Im Jahr zuvor identifizierte sie 1426. Sie meldete diese den Verkaufsplattformen, die die Angebote vom Markt nahmen. Dies betraf bei den verschiedenen Gerätetypen eine Stückzahl von über 5 Millionen Geräten. Die höchsten Stückzahlen betrafen Angebote bestimmter Smartwatches und Funkgeräte. Im deutschen Einzelhandel überprüfte die Bundesnetzagentur knapp über 2100 Gerätetypen. 2024 waren es 1540. 58% der geprüften Gerätetypen hielten die Vorgaben nicht ein. Dies betraf bei den verschiedenen Gerätetypen eine Stückzahl von rund 1,9 Millionen Geräten. Die Bundesnetzagentur überprüfte messtechnisch unter anderem Wechselrichter für Batteriespeicher bei Photovoltaikanlagen. Ein Gerätetyp wurde gefunden, der die zulässigen Störgrenzwerte ganz erheblich überschritt. Bei solch einem Fall besteht das Risiko, dass unter anderem IP-Dienstprodukte wie Internetrouter im nahen Umfeld gestört werden. Die Bundesnetzagentur forderte den Hersteller auf, die Mängel zu beheben. Dieser stellte die Produktion und den Vertrieb des nicht konformen Gerätetyps ganz ein. Durch die enge Kooperation zwischen der Bundesnetzagentur und dem Zoll wurden im Jahr 2025 erneut Geräte bereits bei der Einfuhr in den EU-Binnenmarkt geprüft. Der Zoll meldete 8202 verdächtige Warensendungen an die Marktüberwachung. Dies waren deutlich mehr als im Jahr zuvor mit 5005. Davon waren rund 89% auffällig und erhielten keine Freigabe für den europäischen Markt. Von der Einfuhrsperre war eine Stückzahl von mehr als 359.000 Geräten betroffen. Weitere Informationen veröffentlichte die Bundesnetzagentur in ihrer Jahresstatistik 2025. Sowohl Hamclock als auch Open Hamclock sind spezialisierte, meist auf einem Raspberry Pi betriebene Open-Source-Software-Pakete für Funkamateure. Sie bieten in Echtzeit wichtige Daten wie UTC, Weltzeit, Weltkarte mit Grayline, Sonnenstand, Satellitendaten, Wetterinformationen und DX-Cluster-Infos. Das Tool fungiert als multifunktionale Informationszentrale im Funker-Shack und ist gewissermaßen das Schweizer Taschenmesser für Funkamateure mit vielen Informationen. Für die US-Amateurfunkmesse Hamvention wurden kürzlich das Thema und Logo veröffentlicht. Das diesjährige Motto lautet Radio Adventure und bezieht sich auf die Erforschung der vielfältigen Möglichkeiten, die der Amateurfunk bietet. Beim Thema Funk ging es schon immer um Entdeckungen von Ideen, Technologien, Entfernungen und Möglichkeiten. Von den ersten Pionieren der Funkenstrecken bis hin zu den heutigen digitalen Experimentatoren, Satellitenbetreibern, Contestern, Notfallkommunikatoren und Outdoor-Enthusiasten ist der Amateurfunk nach wie vor ein Tor zu neuen Entdeckungen. Die Hamvention findet im Greene County Fair und Expo Center in Senior, Ohio statt, und zwar vom 15. bis 17. Mai. Weitere Informationen zur Messe finden Sie auf der Veranstaltungswebseite. Beachten Sie unbedingt die kürzlich verschärften Einreisemodalitäten für die USA. Diese finden Sie auf der Webseite des Auswärtigen Amtes. Wer in den USA Funkbetrieb machen will, sollte sich zudem die CEPT-Regelungen noch einmal durchlesen. Das DARC-Auslandsreferat pflegt die CEPT-Länderliste. Der bekannte Amateurfunk-YouTuber Michael Renner, Delta Delta 0 Uniform Lima, hat ein neues Video erstellt, das im Anschluss an diese Radio DARC-Sendung erscheint. In diesem erläutert er zusammen mit unserem Chefredakteur Rainer Englert, Delta Foxtrot 2 November Uniform, die vielfältigen Empfangsmöglichkeiten von Radio DARC. Wer die Hauptsendung von Radio DARC sonntags um 11 Uhr verpasst hat, muss nicht leer ausgehen. Es gibt viele andere Ausstrahlungen auf Mittelwelle, Kurzwelle, UKW und DAB+. Zusätzlich gibt es noch fast 2 Dutzend Livestreams und Podcasts sowie eine Radio DARC Mediathek. Mehr als 50 Sendeplätze pro Woche sind es mittlerweile geworden, und das alles ist Gegenstand des neuen Videos. In seinen Videos baut Michael gelegentlich kleine Spielszenen ein, so auch in diesem. Aber wie bei großen Kinoproduktionen passieren auch bei YouTube-Videos Fehler. Achten Sie doch mal darauf, was aus dem Toaster kommt und was später auf dem Teller liegt. Es gibt weitere kleine Fehler, die vielleicht erst beim zweiten oder dritten Anschauen auffallen. Finden Sie sie heraus? Dann schreiben Sie uns doch bitte eine E-Mail. Auffinden kann man das neue Werk auf dem YouTube-Kanal Delta Delta 0 Uniform Lima QTC. Dort gibt es regelmäßig Videos rund um die Themen Amateurfunk, Kurzwelle, Radio und, wenn es dazu passt, auch Computer und Linux. Das waren unsere heutigen Meldungen aus der Funkwelt für Sie. Michael, Delta Delta 0 Uniform Lima, hat sich von der Redaktion einen Titel von Amy Winehouse gewünscht, und zwar Back to Black. Ein ganz toller Song, wie auch wir finden, ein echter Soul-Klassiker, und der liegt nun für dich auf.
Shame, oh shame, babe. Technik, Wissenschaft, Forschung. Interessantes mit Wolf-Dieter Roth.
Tja, eine große Enttäuschung. Die Bodenproben, die die NASA auf dem Mars genommen hat, werden nun nicht zur Erde zurückgebracht. Die seit 15 Jahren aktive Mars-Mission der NASA mit den Rovern Curiosity und Perseverance und dem Hubschrauber Ingenuity sollte die Krönung der Erforschung des Mars und aller Fragen um seine mögliche Bewohnbarkeit sein. Doch die gesammelten Bodenproben bleiben jetzt auf dem Mars. Die Mars Sample Return Mission, der Abschluss des Ganzen, ist gescheitert. Nicht technisch, nein, die dafür vorgesehenen Mittel wurden der NASA vom US-Kongress gestrichen. Das Ganze war eigentlich schon 2011 geplant, dass das höchste Priorität hat, dass eben diese Proben vom Mars irgendwie wieder zur Erde zurückkommen sollen. Und das heißt auch heute noch auf der NASA-Website zur MSR-Mission. Die zurückgebrachten Proben würden unser Verständnis vom Mars und unserem Sonnensystem revolutionieren und den Weg für die Erforschung des roten Planeten durch den Menschen ebnen. Würden, ja. Fällt aber aus, wegen geht nicht. Das heißt, die ganze Arbeit dort ist jetzt eigentlich für die Katz gewesen. Gut, was man an Bildern über Funk übertragen hat, hat man, aber halt nicht die gesammelten Bodenproben. Der Rover Perseverance war ja die erste Stufe der Mission und hat dabei außergewöhnlich gute Arbeit geleistet. Er hat 33 Probenröhrchen mit interessanten Gesteins- und Staubproben gesammelt, die man nun hätte abholen wollen. Aber das Problem ist, die geschätzten Kosten für diese Rückholung der Proben stiegen auf 7 bis 11 Milliarden US-Dollar. Und dafür haben die USA natürlich inzwischen kein Geld mehr. Das wird fürs Militär gebraucht und für Trumps neuen Tanzpalast. Das wird so wie geplant also nicht mehr stattfinden. Es war vorgesehen, einen Lander auf die Oberfläche zu schicken. Perseverance hätte dann die Probenröhrchen zu diesem Landegerät gebracht. Und wenn das nicht möglich gewesen wäre, weil Perseverance vielleicht dann doch nicht mehr funktioniert, hätten zwei kleine Probenrückführungshubschrauber die Aufgabe übernommen. Das Landegerät hätte dann mit einer Rakete die Proben in die Mars-Umlaufbahn geschossen und dort hätte es sich mit einem umkreisenden Raumschiff treffen müssen, das die Proben zur Erde zurückbringt. Ja, zugegeben kein einfaches Unterfangen, auch wenn das als unbemannte Mission jetzt keine Menschenleben gefährdet hätte. Soweit, dass Menschen zum Mars fliegen, ist man jetzt ja doch noch nicht. Aber halt trotzdem für die jetzige US-Regierung zu teuer. Die Bodenproben bleiben also auf dem Mars und warten darauf, dass Elon Musk vorbeikommt. Nur der wollte ja gar nicht zurückfliegen, das bringt uns also auch nicht weiter. Und damit ist für China der Weg frei, dass sie als erstes Land Marsproben zur Erde zurückbringen können. Die chinesische Mission ist allerdings nicht so ausgefeilt geplant wie die der NASA und ESA. Während die Proben von Perseverance ja sorgfältig ausgewählt wurden, um einen maximalen wissenschaftlichen Nutzen zu erzielen, wird die chinesische Mission eher ein Grab-and-Go sein. Also hinfliegen, irgendeine Bodenprobe schnappen und wieder zurückfliegen. Schade, aber nicht zu ändern. Es ist nicht die erste NASA-Mission, deren Mittel zusammengestrichen wurden und es wird auch nicht die letzte sein. Können wir nur hoffen, dass die Astronauten, die mit Artemis auf den Mond geschickt werden, nicht auch am Schluss dort bleiben müssen, weil der Rückflug zu teuer ist. Ein Beitrag von Wolf Dieter, Delta Lima 2, Mike Charlie Delta.
Raus aus der Umlaufbahn, fang ich von vorne hinter Weltraumtrümmern.
Die Gasentladungslampen haben angesichts der LEDs an Bedeutung verloren. Doch in Nischenanwendungen sind sie immer noch aktuell. Das eine war ja die Straßenbeleuchtung mit der Natriumdampflampe, die es übrigens inzwischen auch in quecksilberfreien Versionen gibt. Und wo die Gasentladung auch immer noch aktuell ist, das ist Kino, auch Heimkino. 1954 ist die Xenon-Kurzbogenlampe von Osram, die XBO-Projektionslampe, eingeführt worden. Und während die Filmprojektion im Kino längst kein Thema mehr ist, das läuft heute alles digital, ist die Projektionslampe geblieben. Und das auch in größeren Heimprojektoren oder auch in denen, die als Digital Signage, als Werbung, beispielsweise in U-Bahnhöfen ausgehängt sind. Wo die Xenon-Lampen dagegen verschwunden sind, ist aus den Autos. Bei den Scheinwerfern war das doch etwas zu umständlich. Erstens musste man da eine Optik dran tun und das Ganze hat ziemlich geblendet, wenn es nicht richtig eingestellt war. Zweitens war das Ganze immer mit einer Verzögerung. Diese Lampen müssen ja erstmal gezündet werden und hell werden. Und drittens auch ziemlich teuer. Da sollte die LED das Maß der Dinge. Aber wie gesagt, wenn es um Kino geht, gibt's die Lampen immer noch. Und wahrscheinlich werden sie auch noch eine Weile bleiben. Zumal das Edelgas Xenon ja auch keine Umweltgefahr darstellt. Ein Beitrag von Wolf Dieter, Delta Lima 2, Mike Charlie Delta.
Memories of Heidelberg sind Memories of you. Und von dieser schönen Zeit, da träume ich immer zu. Ja, Memories of Heidelberg sind Memories von Glück. Doch die Zeit von Heidelberg, die kommt nie mehr zurück. Beim Feuerwerk im alten Schloss, da sah ich dich sekundenlos. Doch ein Roman so schön begann, den ich nie mehr vergessen kann. Oh, oh, oh. Und von dieser schönen Zeit, da träum ich immer zu. Ja, Memories of Heidelberg sind Memories von Glück. Doch die Zeit von Heidelberg, die kommt nie mehr zurück. Das Feuerwerk war lang vorbei. Im alten Schloss, nur noch wir zwei. Das große Tor war schon gesperrt und unser Glück war ungestört. Oh, 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 Memories of Heidelberg sind Memories of you. Und von dieser schönen Zeit, da träum ich immer zu. Da Memories of Heidelberg sind Memories vom Glück. Doch die Zeit von Heidelberg, die kommt nie mehr zurück. Ja, Memories of Heidelberg sind Memories of you. Und von dieser schönen Zeit, da träum ich immer zu.
Technik auf Radio DARC. Verstehen, was dahinter steckt.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn man mal hinter die Kulissen der Forensik blickt, dann kommen da ganz erstaunliche Dinge heraus. Forensik ist ein Sammelbegriff für wissenschaftliche und technische Arbeitsgebiete, in denen kriminelle Handlungen systematisch untersucht werden. Oder auch Geheimdienste bedienen sich forensischer Methoden, um irgendwelche Sachverhalte herauszufinden. Der Begriff stammt vom lateinischen Forensis und das heißt zum Forum oder zum Marktplatz gehörig. Man muss dazu wissen, dass Gerichtsverfahren, Untersuchungen, Urteilsverkündungen sowie Strafvollzug im antiken Rom öffentlich waren und meist auf dem sogenannten Forum durchgeführt wurden, daher der Name. Meist verbindet man mit dem Begriff Forensik die Suche nach Fingerabdrücken oder nach DNA-Spuren. Aber es gibt auch sehr viele technische Methoden der Forensik und eine ziemlich spektakuläre möchte ich Ihnen heute einmal vorstellen. Es geht um forensische Analysen mit Hilfe des elektrischen Stroms. Genauer gesagt, es geht um die Netzfrequenz. Nein, es ist nicht wieder mal eine neue Spinnerei der Verschwörungstheoretiker oder von unterbeschäftigten Forschern, sondern eine durchaus ernstzunehmende Sache. Wie wir alle wissen, haben wir in Westeuropa ein Stromverbundnetz, das von Portugal bis nach Finnland und von Norwegen bis in die Türkei reicht. Und dieses fährt mit einer Frequenz von 50 Hertz. Nun nicht ganz, denn das ist nur die Sollfrequenz. In der Praxis kann die aktuelle Netzfrequenz ganz leicht nach oben oder unten schwanken. Diese kleinen Abweichungen spiegeln das unabdingbare Gleichgewicht zwischen Erzeugung elektrischer Energie und seinem Verbrauch wider. Im Normalfall schwankt die Netzfrequenz aufgrund stochastischer Effekte um die 50 Hertz herum in einem plus minus 20 mHz breiten Korridor, also zwischen 49,98 und 50,2 Hertz. Jedoch kommt es auch immer wieder zu größeren Abweichungen von der Sollfrequenz. Ein Zehntel Hertz ist durchaus keine Seltenheit, das kommt immer wieder mal vor. Gründe gibt es hierfür viele, von Kraftwerksausfällen, unerwarteten Großereignissen oder einfach auch Fehlprognosen zu Wetter und Verbrauch. Die Netzleitstellen versuchen, bei Veränderungen in der Netzfrequenz zu reagieren und sie stabil zu halten. Aber dennoch, es gibt immer kleine und kleinste Abweichungen zu jeder Zeit. Genau diese kleinen Veränderungen der Netzfrequenz unseres Stroms kann man aber auch für forensische, geheimdienstliche oder für kriminaltechnische Analysen verwenden. Denn wie der menschliche Puls nicht perfekt ist, ist auch die Netzfrequenz nicht perfekt gleichmäßig. Es ergeben sich einmalige Muster, wenn man die Frequenz über die Zeit betrachtet. Und diese Muster wiederholen sich nicht, zumindest nicht in kurz aufeinanderfolgenden Abständen. Das kann man sich vorstellen wie einen menschlichen Fingerabdruck oder das Muster von Baumringen. Die Frequenz des europäischen Verbundnetzes wird nämlich permanent gemessen und aufgezeichnet. Dies kann jedermann sogar öffentlich einsehen. Die entsprechende Website heißt gridradar.net. Ich wiederhole, gridradar.net. Dort kann man die aktuelle Netzfrequenz aufrufen und auch ihren Verlauf in den letzten Wochen. Dahinter steckt ein Unternehmen, welches Datenanalysen für Energieerzeugungsanlagen bereitstellt. Und dort kann man auch, allerdings kostenpflichtig, detaillierte Langfristverläufe der Netzfrequenz bestellen. Die Genauigkeit des professionellen Monitorings liegt im Bereich von 10 hoch minus 9 Hertz, also Nanohertz. Die Einzigartigkeit des Verlaufs der Netzfrequenz wird in der sogenannten Electric Network Frequency Analysis verwendet, um Ereignisse zeitlich einzuordnen. Und wie das genau gemacht wird und welche Eigenschaften man damit ausnutzt, das erfahren Sie gleich. Bleiben Sie dran.
Thank you.
Sie hören Radio DARC. Wir stellen Ihnen heute eine Methode vor, mit deren Hilfe man Schwankungen unserer Netzfrequenz aufzeichnet. Das kann dazu dienen, Ereignisse zeitlich einzuordnen. Sie wird bei kriminaltechnischen oder geheimdienstlichen Ermittlungen eingesetzt. Wie wir gerade gehört haben, schwankt die Frequenz unseres Stromnetzes ständig ganz leicht um ihren Sollwert 50 Hertz. Das ergibt ein eindeutiges Muster, ähnlich einem Fingerabdruck. Die Frage ist nun, wo diese Netzfrequenz zu finden ist, sodass sie zur Identifizierung eines Zeitpunkts dienen könnte. Nun, die Antwort ist ganz einfach. Auf allen Ton- und Bildaufnahmen. Überall da, wo Tonsignale übertragen oder aufgezeichnet werden, findet sich ein sogenannter Hintergrundnetzbrumm. Obwohl man diesen durch moderne Technik durchaus auf Werte von 1/1000000stel und weniger reduzieren kann, ist er dennoch überall da. Auf Videos ist er vorhanden und auch auf dieser Radiosendung, die Sie gerade hören. Der Netzbrumm findet sich auf Telefongesprächen, auf Funkgeräten und im Fernsehen. Einfach überall da, wo Töne übertragen werden. Die einzige Ausnahme wäre dann gegeben, wenn eine Aufnahme aus einem batteriebetriebenen Gerät erfolgt, das im Freien arbeitet, weit weg von jeder menschlichen Siedlung und von Hochspannungsleitungen. Überall da jedoch, wo in der Umgebung der Aufnahme ein aktiver Stromverbraucher zu finden ist, gibt es einen leichten Netzbrumm im Hintergrund. Das kann eine eingeschaltete Lampe sein, das Netzteil eines Handys oder andere schallimitierende Verbraucher. Aufgrund der Tiefe der Frequenz und der geringen Lautstärke nehmen wir dieses Phänomen allerdings nicht mit dem menschlichen Ohr wahr. Zudem sind moderne Geräte so gebaut, dass sie den Netzbrumm massiv reduzieren. Aber er ist nicht weg. Auch modernste Audiogeräte erreichen je nach Qualität zwischen 60 und 80 Dezibel Unterdrückung. Aber der vorhandene Rest ist messtechnisch erfassbar und der ist verräterisch. Die Spezialisten unter Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, werden sich sicherlich denken können, wie das Ganze funktioniert. Richtig, man ermittelt das Muster des Hintergrundnetzbrumms in einer Aufnahme und vergleicht es mit dem aufgezeichneten Muster aus der Stromnetzüberwachung. Dieses so aufgezeichnete Netzbrummen kann für die zeitliche Einordnung der auszuwertenden Aufnahme verwendet werden. Voraussetzung ist natürlich eine Datenbank mit extrem genauen Messwerten. Das sogenannte Gridradar Monitoring System bietet diese Möglichkeit, denn alle Messstationen des Gridradar Systems sind zeitlich durch einen GPS-Satellitenempfänger synchronisiert. Dadurch ist die Uhrzeit über alle Messstationen bis auf wenige Mikrosekunden identisch. Die Messgenauigkeit liegt im Nanosekundenbereich. Im zweiten Halbjahr 2020 wurden unterschiedliche Untersuchungen zur Bestimmung des Aufnahmezeitraums von Testaudiodateien durchgeführt. Zunächst wurde die Netzfrequenz bzw. eine Oberwelle davon aus der Audiodatei isoliert. Dies erfolgt durch eine sogenannte Fourier-Transformation. Das relevante Frequenzband wird damit aus dem gesamten Frequenzspektrum einer Aufnahme herausgefiltert. Mithilfe sogenannter Kreuzkorrelationen zwischen der isolierten Frequenz und der Netzfrequenz kann dann geprüft werden, wann genau eine Aufnahme aufgezeichnet wurde. Dazu wird der Frequenzschnipsel der zu messenden Audiodatei über das Netzfrequenzmuster aus dem Gridradar-Monitoring geschoben. Zu jedem Vergleichszeitpunkt wird der Korrelationskoeffizient des Frequenzschnipsels der Aufnahme mit der Netzfrequenz gebildet. Das geschieht natürlich mit Hilfe einer speziellen Software. Das Ergebnis ist eine zeitliche Zuordnung der analysierten Tonaufnahme. Es ist wie wenn ein Fingerabdruck eines Menschen mit einer Kartei verglichen wird. Irgendwann gibt es eine Übereinstimmung des Musters. Wenn Sie nun wissen wollen, wozu man diese Analysetechnik mit Hilfe der Netzfrequenz einsetzen kann, dann bleiben Sie dran. Das erkläre ich Ihnen nach dem nächsten Musiktitel.
Moving.
Sie hören Radio DARC. Heute geht es um das sogenannte Gridradar. Mit dessen Hilfe kann man kleinste Schwankungen in unserem Stromnetz aufzeichnen und mit Tonaufnahmen vergleichen. Damit bekommt man heraus, wann genau diese Aufnahme gemacht wurde. Es stellt sich nun die Frage, wozu dies gut sein soll. Die Netzbrummanalyse wird in der Forensik eingesetzt, um beispielsweise den Zeitraum der Entstehung eines Mitschnitts durch Polizei oder Untersuchungsbehörden zu identifizieren. Man kann mit dieser Methode auch nachweisen, ob eine Audioaufnahme nachträglich zusammengeschnitten oder verändert wurde. Schneidet man nämlich Teile heraus, so macht man das auch mit dem darauf befindlichen Hintergrundbrumm. Und beim Vergleich mit der Netzfrequenz merkt man, dass ein Teil fehlt. Auch lässt sich so herausfinden, ob eine Aufnahme original oder gefälscht ist. Immer dann, wenn beispielsweise eine Zeitangabe oder ein eingeblendetes Datum nicht mit dem technischen Fingerabdruck übereinstimmt, muss was faul sein. Aber auch in der journalistischen Recherche werden Netzbrummanalysen eingesetzt, um die Aufzeichnung von zugespielten Informantenvideos oder Audios auf ihre Echtheit, Aufnahmezeitpunkt und Kontinuität hin zu prüfen. Gerade im Kontext sogenannter Deepfakes werden Audioaufnahmen oder Videoaufnahmen künstlich erzeugt, die aber nichts mit der Wahrheit zu tun haben. So legt man beispielsweise Politikern Worte in den Mund, welche sie nie gesagt haben. Die neue Brummanalyse ist ein probates und einfaches Mittel, die Echtheit von Aufzeichnungen zu untersuchen. Damit hat man beispielsweise herausgefunden, dass die US-amerikanische Politikerin Nancy Pelosi nicht betrunken war, wie ein entsprechendes YouTube-Video suggeriert hatte. Dieses sehr kompromittierende Video sollte sie bloßstellen. Es wurde lediglich verlangsamt abgespielt, um einen falschen Eindruck zu erzeugen. Hier ist die Diskrepanz zwischen dem Netzbrummen der Aufnahme und der unabhängigen Netzfrequenzaufzeichnung aufgefallen und hat es als Fälschung entlarvt. Die Brummtechnik kann aber auch in umgekehrter Reihenfolge für die Festlegung eines eindeutigen Zeitstempels genutzt werden. Daher können beispielsweise Audio- oder Videodateien gezielt mithilfe der Netzfrequenz zeitlich signiert werden. Dies ist dann relevant, wenn eine Abfolge von Aktionen belegt werden muss, wie etwa bei kurzfristigen Börsenhandelsgeschäften. Selbstverständlich eröffnet sich dann aber auch die Möglichkeit des Einsatzes im versicherungstechnischen Kontext, wenn Schadenshergänge zeitlich einzuordnen sind. Auch lassen sich dem Versicherer vorgelegte Beweise auf eventuelle Diskontinuität prüfen, also ob das Beweismaterial durch gezielte Schnitte gekürzt oder anderweitig verfälscht wurde. Aber es geht noch weiter. In den Aufzeichnungen der Netzfrequenz sind auch gewisse regionale Muster erkennbar. Beispielsweise bewirkt das Vorhandensein großer Schwungmassen, wie zum Beispiel ein Turbosatz eines thermischen Kraftwerks, regionale Dämpfungseffekte. Umgekehrt verstärken sich die Frequenzabweichungen überall da, wo es viele Windkraftanlagen gibt, zum Beispiel in Norddeutschland. Diese regionalen Abweichungen sind in der Frequenz nur schwach verzeichnet, beeinflussen jedoch die Streuung der aufgezeichneten Frequenz an einem bestimmten Standort. Das im Verbundnetz verteilte Messsystem von GridRadar ermöglicht es, diese Streuungen innerhalb einer Aufnahme regional einzuordnen. So kann mittels der Brumm-Analyse eine Aufnahme nicht nur zeitlich eingeordnet werden, sondern auch ermittelt werden, in welcher Region sie aufgenommen wurde. Wie Sie sehen, werden die Zeiten für Gauner und Betrüger immer ungemütlicher. Neue technische Analysetechniken wie der vorgestellte Vergleich von Aufnahmen mit der Netzfrequenz können nun Fälschungen entlarven. Aber die Sendungen von Radio DAC sind nach wie vor ungefälscht und werden es auch bleiben. In diesem Sinne bis zum nächsten Mal, Eva Maria, DG9 MFG.
Flugwettervorhersage. Einschätzung der Wellenausbreitung für die nächsten Tage.
Nun hat uns zum Ende der Sendung wie immer Christian Reiber, Delta Lima 8, Mike, Delta Whisky vom HF-Referat des DARC eine Einschätzung der kommenden Ausbreitungsbedingungen für die Kurzwelle zusammengestellt. Christian, der Frühling kommt mit Riesenschritten auf uns zu. Nächste Woche startet mit dem Monat März auch das Frühjahrsquartal. Das kann doch nicht so ganz ohne Auswirkungen auf unsere Ausbreitungsbedingungen bleiben, oder?
Noch ist da nicht viel zu spüren, Conny, aber das beginnt sich zu ändern. Ein Monat vor der Tag- und Nachtgleiche springt bei der Tageslänge nun der Turbo an. Der Tag verlängert sich jetzt jede Woche um eine knappe halbe Stunde. Das wird es dann für 10 Meter zunehmend schwieriger machen. Für den März sieht es da aber doch noch recht gut aus. Schauen wir auf die aktuellen Bedingungen. Die letzte Woche war die Sonnenaktivität relativ niedrig und das Erdmagnetfeld wenig gestört, wenn man mal den Sonntag und Montag ausklammert, wo intensiver Sonnenwind das Erdmagnetfeld jeweils für einige Stunden stürmisch werden ließ. Am Montag sogar mit Stärke G2. Der solare Flux bewegte sich am unteren Ende der vorhergesagten Bandbreite und lag bis zur Wochenmitte ungewohnt stabil um 120 Einheiten herum, um dann noch weiter abzufallen. Die Anzahl der beobachteten Flares sank auf niedrige, einstellige Werte. Das sind wir so schon länger nicht mehr gewohnt. Die Magnetstürme drückten die Muff am Montag und Dienstag deutlich unter 30 MHz. An den restlichen Tagen ging es bis 36 MHz, sodass das 10-Meter-Band zuverlässig öffnete. Auch die anderen Bänder zeigten durchschnittliche bis gute Bedingungen. Für die nächsten Tage haben vor allem zwei Dinge Bedeutung. Zum einen ein mittelgroßes koronales Loch, das ab Dienstag für 2 bis 3 Tage das Erdmagnetfeld beeinflussen wird. Stärkere Unruhe ist zu erwarten, zu Beginn dieser Periode ist auch ein schwacher Magnetsturm möglich. Die andere Sache ist die Fleckengruppe 4366, die ja vor 2 Wochen so richtig Rambazamba gemacht hatte mit einer enormen Anzahl von Flares. Die wird von der Sonnenrotation derzeit über die Sonnenrückseite befördert und sie hat nach wie vor höchst stattliche Ausmaße. Woher wir das wissen? Können wir um die Ecke schauen? Ja, ein wenig schon, denn der auf dem Mars operierende Rover Perseverance riskiert regelmäßig einen Blick auf unseren Stern, um die Staubdichte in der Marsatmosphäre zu bewerten. Und obwohl jeder Bildpunkt dieser Aufnahme 150.000 Kilometer auf der Sonne ausmacht, ist die Fleckengruppe deutlich zu sehen. Perseverance, der 5. und bislang größte Mars-Rover der NASA, war am Mittwoch übrigens genau 5 Jahre auf unserem Nachbarplaneten unterwegs und hat inzwischen mehr als 40 Kilometer auf dem Tacho. Von der alten Region 4366 ist also durchaus noch was zu erwarten, wenn sie Mitte nächster Woche wieder um den östlichen Sonnenrand lugen wird. Schon vorher sollten weitere kleinere Regionen sichtbar werden und so wird ein Anstieg des Flux auf 120 bis 150 Einheiten erwartet. Je nachdem, was die 4366 noch so vorhat, kann es auch noch mehr werden. Damit geht es noch ein paar Tage mit recht ruhigen Bedingungen weiter, es öffnen alle Bänder. Mit dem koronalen Loch werden 10 und 12 Meter zur Wochenmitte Wackelkandidaten. Zum Ende der Woche sorgt der erwartete Anstieg der Sonnenaktivität dann für längere Öffnungen auf 10 Meter und eine höhere Muff in der Nacht. Die wird zunächst meist unter 10 MHz liegen und dann ansteigen. Good day, X.
Das war's nun für heute. Wir sind leider schon wieder am Ende von Radio DARC angelangt. Die Sendung der vergangenen Stunde war ein Programmbeitrag des gemeinnützigen Deutschen Amateur-Radio-Clubs im Rahmen der Sendefolgen unserer Übernahmepartner. Redaktion und Musikauswahl hatte Rainer Englert, Delta Foxtrot 2, November Uniform. Wir hoffen, die Sendung hat Spaß gemacht. Wenn ja, sagen Sie es doch einfach weiter. Wenn Sie wollen, hören wir uns nächste Woche wieder. Gleiche Zeit, gleiche Frequenz. Radio DARC sendet seine Programmbeiträge europaweit in einer Hauptsendung immer sonntags ab 11 Uhr Lokalzeit auf seinen zwei Kurzwellen 9670 und 6070 kHz über die Sendepartner Encompass Media aus England und Channel 292 in Ingolstadt. Zusätzlich werden unsere Sendungen von mehreren Sendepartnern übernommen und auf UKW, DAB, per Webstream und als Podcast verbreitet. Nähere Infos hierzu auf der Radio DARC Webseite. Für Empfangsberichte erhalten Sie auf Wunsch gern eine QSL-Karte. Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an radio@darc.de. Nochmal: radio@darc.de. Auf Wiederhören, moin, tschüss, servus und 73, gut DX, bis zum nächsten Mal.